Du sag mal, Christoph, findest du die Namensgebung der Piranha-Beißspiele nicht auch irgendwie komisch?
Ach, es gibt doch Wichtigeres als Namen. Zum Beispiel zweimal täglich Zähne putzen.
Ja, genau. Morgens Arunal, abends Elex. Ja, hallo liebe Gamers, Globeleser und herzlich willkommen zu einem weiteren Montagmorgen-Podcast. Und zwar eine unserer extra langen Ausgaben mit einem Spezialgast. Und das ist heute niemand Geringeres als Björn Pankratz von Piranha Bytes. Hallo Björn.
Schönen guten Tag.
Ja, sag vielleicht nochmal für die paar Leute bei uns auf der Webseite, die nicht genau wissen, was du bei Piranha Bytes machst, was du da machst.
Ja, was mache ich hier? Ich bin seit Gothic 1 dabei bei Piranha Bytes und habe seitdem auch an unseren Spielen von Piranha Bytes gearbeitet. Diverse Sachen, also Projektleitung mache ich hier, Game Design, Story Design, Story Writing, die Püppchen aufstellen, Mission implementieren und diverse andere Dinge noch.
Und für Nachschub an Bier sorgen?
Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall.
Genau, euer aktuelles Projekt ist ja in jedem Fall Elex. Da werden wir im Laufe dieses Podcasts sicherlich auch noch das eine oder andere Mal vielleicht nochmal im Speziellen drüber sprechen. Ganz allgemein ist es vor kurzem nochmal verschoben worden, jetzt irgendwann in den Herbst. Einfach noch nicht ganz fertig geworden. Müsst ihr noch ein bisschen was glatt bügeln oder woran lag's?
Nö, also wir sind fast fertig, aber es ist immer so, wenn man fast fertig ist, ne, dann kommen ja die Details dazu und hier noch Feedback und da noch Feedback und wir müssen dann eigentlich noch ein bisschen polischen und deswegen kommt uns die weitere Zeit, die wir jetzt noch haben, auch zugute. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir polischen das Ding, bis es nicht mehr geht und so kam das zustande.
Ja, Elex ist natürlich ein Rollenspiel und diesmal auch mit ein bisschen mehr Open-World-Aspekten gespickt. Und da passt vielleicht auch direkt als erstes eine unserer User-Fragen zu, nämlich vom Jack. Der fragt nämlich, was hat euch zu dem Setting von Elex inspiriert und womit wollt ihr euch noch von anderen Action-Rollenspielen absetzen?
Also, wir machen auf jeden Fall ein Spiel, worauf wir sehr viel Bock haben. Ne? Also, wir sind hier überzeugt von dem Produkt und jeder legt sich hier ordentlich ins Zeug und woher kommt das? Wir haben sehr viele Jahre haben wir Fantasy gemacht und das Fantasy finden wir auch immer noch geil, ist immer noch wesentlicher Bestandteil unserer Spiele, aber wir stehen auf fette Gegensätze. Deswegen haben wir uns ein spezielles Setting ausgedacht, in dem wir sagen, okay, pass auf, wir fangen Fantasy mit rein, Postapokalypse mit rein und Sci-Fi mit rein. So, ne? Das war so ein Hybrid-Setting, sehr speziell, aber das fanden wir einfach geil, weil wir sagen jetzt, es ist schon was Schöneres, wenn man mal irgendwie mal Hard Surfaces bauen kann und nicht nur immer irgendwelche Stühle und Tische und auch mal irgendwie ein Auto und ein kaputt verrostetes in die Gegend zu legen und auch die Gilden, denen man beitreten kann in Fraktionen, die sind dann auch maximal unterschiedlich, weil wir die komplette Palette abdecken von den Fantasy Typen mit Rüstung und bis hin zu den Mad Max-Typen, die in der Wüste leben und mit alten Knarren rumballern, wie zum Beispiel einer Pumpgun oder sowas. Und bis hin zum Laser-Rifle ist alles drin. Deswegen fanden wir es so geil, ja. Und wir legen sehr viel Wert auf Freiheit im Spiel und die Bewegung. Ja, das heißt, also, wir haben auch da Jetpack eingebaut, dass du wirklich überall hinkommst. Das heißt, ziemlich schnell im Spiel wirst du die kompletten riesen Kontinent bereisen können. Ja, kann man so sagen, das ist so das qualitativ hochwertigste und größte Piranha-Bytes-Spiel seitdem. Nicht nur vom Umfang her, Spielzeit, aber auch von allem drum und dran. Das Kampfsystem ist sehr komplex und variabel. Wir haben ein spezielles Moralsystem eingebaut, nicht nur dieses klassische Gut und Böse, sondern wir haben uns da versucht, an einer moralischen Frage, die da heißt, irgendwie willst du mehr menschlich sein oder mehr die Maschine? Das heißt, bist du sehr der rationale Typ, der alles irgendwie aus Zweckmäßigkeit macht oder hast du Mitgefühl mit den Insassen dort in dieser Welt oder hast du halt irgendwie einen Brast auf die und machst den Badass und so, das ist alles möglich. Hat aber dann auch aufgrund des Moralsystems seine Konsequenzen und das fanden wir sexy und deswegen arbeiten wir daran mit so einem Hochdruck.
Genau, also mit den Entscheidungen bzw. den moralischen Aspekten im Spiel, da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu. Aber zum Thema Open World, du sagst ja, man hat große Freiheiten, kann dann auch mit dem Jetpack sich dann entsprechend fortbewegen, den man wohl relativ früh im Spiel auch bekommt. Wie stark sind denn da die Open World Aspekte, ich sag mal so, was die meisten Leute unter Open World verstehen, halt so Ubisoft-mäßig? Sind solche Elemente auch viel drin oder ist das bei euch alles noch deutlich stärker auf die Story fokussiert?
Da beides. Also das Ding ist sowas von frei und so. Das Ding ist so open, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja? Also es ist wirklich ein wesentlicher Faktor. Rieser Kontinent, jeder NPC, den man begegnet, kann potenziell der erste sein, den man begegnet. Die Hauptstory ist darin eingebettet. Das heißt, man kann die auch in einer variablen Reihenfolge spielen. Die Missionen, die wir da drin haben, ne? Du bist an jeder Ecke und kannst neue Sachen, neue Aufträge finden. Und man kann auch sagen, so die Monster, die haben feste Werte. Das heißt, wenn man irgendwo hinkommt zu einem Gegner, der ist zu stark, ja, dann bist du zu schwach und dann musst du halt zusehen, wie du dich dann da durchwurschelst und so weiter. Das merkst du dann, okay, da steht ein fetter Troll, den kann ich jetzt noch nicht besiegen und dann komme ich irgendwann später nochmal wieder und so. Und wir halten das für ein sehr großes spielerisches Element, dass man erstmal die Welt kennenlernt und so ausbaldowern muss, wo die einfachen Stellen sind, wo die schwierigen Stellen sind und dass man alles sofort irgendwie greifbar hat und dann tatsächlich auch überall wieder auf neue Sachen stößt. Irgendwie das Pacing ist uns sehr wichtig. Pacing heißt, in welcher Reihenfolge welche Dinge passieren. Wenn man jetzt stundenlang in einer Stadt rumläuft, beispielsweise mit Typen labert, die erstmal alle leer quatscht und so weiter, ja, dann stellt sich vielleicht irgendwie so ein Gewöhnungseffekt ein und so weiter. Was wir gerne machen wollen, ist, dass da eine sehr gute Abwechslung ist. Für meinen Dafürhalten sind unsere Spiele so aufgeteilt, dass du 30% irgendwie Kampf hast, ja, also sehr ein kampflastiges Spiel. Dann 30% explorst du sehr viel, guckst dir die Welt an, die sehr unterschiedlich ist. Der Kontinent ist in sehr viele Klimazonen eingeteilt. Wir haben Wüste, wir haben dichten Wald, wir haben Hochebenen, wir haben Eiswüste, alles dabei, sogar Lavagegenden und so weiter. Und das heißt also, dass wir auch immer wieder in unterschiedlichen Abständen Dinge begegnen, wie du führst mal einen Dialog, du siehst mal eine Cutscene, dann kümmerst du dich um deinen Charakter, dann grindest du den oder du machst halt, du kämpfst viel und so weiter. Und wir überlassen es dem Spieler selber, was er jetzt genau in welcher Dosis braucht. Ja? Das heißt also, das Spiel ist so frei, dass du dir den Weg suchen kannst, du kriegst sehr viele Aufträge in dem Spiel und du kannst dir nach deinen Bedürfnissen spielen, wie du möchtest.
Also nach dem, was man bisher sehen konnte, beziehungsweise was ich auch gesehen habe, gibt es aber ja trotzdem ja so einige Parallelen noch zu euren bisherigen Werken. Du hast es ja auch gerade nochmal angedeutet, ne, wie das in euren Spielen so ist. Also auch so bis hin zu den Monstern, dass die dann, ich weiß jetzt nicht, wie sie in Elex heißen, aber die dann halt aussehen wie die Scavenger und so weiter. Ist das, weiß ich nicht, da einfach eine bewusste Entscheidung, dass da so viele Ähnlichkeiten drin sind oder ist das so ein bisschen Fanservice auch?
Ja, das ist, im Grunde genommen ist ein typisches Piranha-Bytes-Spiel halt, ne? Und das merkt man auch an allen Ecken und Kanten, das lurt durch alle Poren des Spiels, ne? Zusätzlich noch mit dem Gefühl der Freiheit, was wir vermitteln wollen, das Pacing, was ich gerade angesprochen habe und uns ist halt sehr wichtig, dass das, dass du überall tatsächlich auch machen kannst, was du willst, ja? Das heißt, es gibt keine Hubs, wo du wirklich nur reden kannst und solche, wo man nur kämpfen kann, das heißt also, wenn du einen Bereich hast, irgendwo, wo du nur die Waffe gezogen hast, dann halten wir das für langweilig. Wir sagen irgendwie, du musst auch mitten im Gespräch irgendwie sagen, ach, da habe ich keinen Bock mehr, den haue ich jetzt aus der Latschen. Ne? Man kommt überall hin. Sehr komplexe Missionen haben wir gemacht, sehr schrullige Kerle, ne, die auch Dialoge haben, wie man es von uns gewohnt ist. Ja, wir machen das, was wir am besten können, ne, und das, was von unserem Team auch erwartet wird. Also man wird, wenn man unsere Spiele mag, dann wird man sich bei uns auf jeden Fall wohlfühlen. So Sachen wie Lernpunkte und Leveln und so weiter haben wir wieder mit aufgenommen in unser Rollenspielsystem. Na, und ja, wir haben sehr viele Sachen uns auch natürlich angeguckt, wo wir von der Community her bewertet wurden für unsere bisherigen Spiele und so viele Wünsche sind wir eingegangen. Beispielsweise, wir sind überhaupt keine Vertreter von Quicktime-Events oder sowas. Ja? Das Spiel soll nicht anhalten. Ne? Also es gibt auch viele Kritiken, die in die Richtung gingen, so ja, wenn ich zum Beispiel einen Trank trinke während des Kampfes und so weiter, um mich wieder zu heilen, dann soll das schon eine gewisse Zeit überbrücken und das soll irgendwie so ein spielerisches Crafting-Element sein. Das haben wir wieder eingebaut. Ne? Das Crafting-Spiel ist jetzt ins Spiel eingebettet. Ja, du wirst keine 2D-Screens einfach nur rausgerissen aus dem Spiel oder sowas. Das ist alles im Spiel und das war uns sehr, sehr wichtig. Und da steckt so viel von unseren alten Spielen drin, dass strotzt davor.
Glaubst du denn, es gibt auch vergleichbar viele Elemente, mit denen ihr selbst die Fans, egal ob positiv oder negativ, überraschen könnt? Oder ist das eher so die sichere Nummer, wie hier ein User in seiner Frage auch mehr oder weniger andeutet?
Also bei Computerspiel-Design und beim Herstellen gibt es überhaupt keine sichere Nummer. Ja? Also auf der einen Seite möchte man ja natürlich, wenn man eine gewisse Art von Spiel mag, viele Sachen wiedersehen in einem Spiel und findet man auch geil. Auf der anderen Seite aber auch, ja, darf sich das auch nicht trocken laufen. Das heißt, wenn das eine Spiel genauso ist wie das andere und wenig Innovation drin ist oder was mal irgendwie Neues oder neue Elemente oder schönere Elemente, dann kriegt man so ein bisschen das Gefühl, ach, das kenne ich doch alle schon und so weiter. Und wir haben da aufgebrochen, sag ich mal, alleine nur durch Setting und die Möglichkeiten, die wir da haben, dass wir sehr viel Fernkampf drin haben, dass wir tatsächlich irgendwie alle Facetten bedienen wollen und dass man mit dem Jetpack tatsächlich irgendwie von Anfang an ziemlich irgendwie, dass das ein wesentlicher Bestandteil ist des Movements. Das heißt, du bewegst dich durch die Welt, du fliegst da quasi durch, du stolperst nicht über irgendwelche kniehohen Zäune oder so, die man nicht überlatschen kann oder so. Das heißt, so Spiele, wo man in einer Waschwanne läuft oder wo man sich eingeengt fühlt, okay, ich muss jetzt diesen Weg lang, das ist völlig frei. Und das ist natürlich eine Herausforderung beim Machen des Spiels und so, aber der Benefit ist, dass es dann auch wirklich sich anfühlt wie eine lebendige Welt und das haben wir diesmal den Fokus drauf gelegt.
Jetzt ist es ja auf jeden Fall in der Vergangenheit bei euren Spielen, also Gothic-Reihe und Risen, so gewesen, dass die im deutschsprachigen Raum halt sehr erfolgreich waren, auch in Osteuropa, in Nordamerika jetzt eher weniger. Glaubst du, dass sich das mit Elex trotz der Ähnlichkeiten zu euren früheren Werken anders laufen könnte? Also insbesondere, weil das jetzt ja auch direkt für beide großen Konsolen, Xbox One und PS4, rauskommt?
Ja, die Frage, die man da klären muss oder sich beantworten muss, ist, wie erreicht man die Leute in Amerika? Das ist ein Riesenland, ja. Und die Werte, die wir hier vermitteln möchten, ja, die muss man erstmal adressieren irgendwie. Das ist unserer Erfahrung nach reicht es nicht, einfach nur ein gutes Spiel zu machen, ja, weil der Markt ist überschwemmt von guten Spielen. Ja? Also warum sollte jetzt jemand sich dafür entscheiden, dein Spiel zu spielen und kein anderes. Ja. Und in der heutigen Zeit ist es so, dass oft da Details nur wirklich darüber entscheiden und so. Und deswegen müssen wir schon aufpassen, dass wir tatsächlich da auch adressiert werden und so weiter. Ich denke mal, durch THQ Nordic sind wir da ganz gut betreut, werden wir da. Ja, also ich denke, das wird gut funktionieren. Es ist halt, welche Leute sprichst du da an, ne, die es dann weiter sagen? Wie ist die Werbung? Na, man sagt zwar irgendwie, es gibt typisch deutsche und europäische Spiele und typisch amerikanische, aber ich glaube das nicht. Früher mag das so gewesen sein, ja, aber heute glaube ich das einfach nicht mehr. Weil die sich doch sehr qualitativ, sehr hochwertiges Zeug, egal in welcher Ecke des Globus irgendwie gemacht werden und so. Und es ist auch eine Frage der Kosten. Ne? Das heißt also, wenn in Amerika ist die Werbung halt sehr, sehr teuer. Ja? Alleine auf der E3, wenn man sich da irgendwie einen Stand mieten möchte, um sein Spiel zu präsentieren, der Presse und auch anderen Leuten so, ne? Das ist eine sehr große Hürde, vor allem für kleinere oder mittelgroße Entwickler, wie wir sind. Ja? Und das hat natürlich dann immer gleich Impact darauf, wie bekannt bist du. Du musst in der ersten Zeit, wenn du mit dem Spiel auf den Markt kommst, musst du natürlich irgendwie für Furore sorgen, damit die Leute dich kennen und so weiter, bis man dann irgendwann mal auf dem Grabbeltisch erscheint und so weiter. Und das ist in Amerika sehr, sehr schwierig. Ne? Und das hat gar nicht mal mit dem Spiel unbedingt immer selber zu tun, sicherlich auch, aber das ist so die Sache und die Mission, die wir haben jetzt.
Jetzt hat ein User hier die Frage gestellt, die passt so indirekt vielleicht dazu, hat das vielleicht auch ein bisschen was zumindest mit der Namensgebung zu tun, wo er sagt nämlich ja, das eine hieß, das hieß ja nicht gotisch oder was, sondern halt Gothic und das andere, also es wurde falsch ausgesprochen in Deutschland, wie er meint, oder dass Risen auch Risen ausgesprochen wurde, wie wir es auch beim Deutschen Entwicklerpreis hatten, und unter Elex versteht er Zahnpasta-Werbung, so ungefähr.
Ich dachte den Elektroladen um die Ecke.
Oder das, genau.
Oder das, ja.
Ja, würdest du sagen, hat das vielleicht auch was mit zu tun oder weiß ich nicht, die was ganz allgemein über die Namensgebung sagen? Ich meine, bei Elex ist klar, da ist es diese Droge oder wie nennt man es, was halt die Hauptrolle, was die Hauptwährung auch im Spiel ist, aber das versteht ja keiner. Wäre da nicht was anderes besser gewesen?
Ja, wir könnten ein Spiel auch Wurstebrei oder Operation Jungle Force nennen. Ja? Also im Grunde genommen ist das gar nicht so wichtig, wie das Spiel heißt. Für uns ist es halt wichtig, dass es etwas ist, was man vernünftig googeln kann, ohne irgendwie über diese diversen Sachen zu stolpern, ja, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Wenn man zum Beispiel ein Spiel Evolution nennt, ja, dann ist es schwierig, über diese ganzen wissenschaftlichen Abhandlungen von Neandertalern und hast du nicht gesehen, drüber hinweg irgendwie zu dem Spiel zu finden. Das ist mal die eine Sache.
Deshalb ist Evolve gescheitert.
Okay, das wollte ich jetzt gar nicht damit sagen. Das war jetzt,
ist okay.
Das war Fettnäpfchen vielleicht oder so. Das war gar nicht so mein Anliegen. Also die Erklärung, warum ich Evolution sage, ist, das war unser Arbeitstitel für dieses Projekt, bevor wir uns für Elex entschieden haben. Ja. Und da ist man natürlich über solche Dinge gestolpert und so weiter. Der Name des Spiels, ja, es gibt viele zusammengesetzte Namen auch, irgendwie die 5, 6, 7, 8 Wörter, keine Ahnung wie viele, dann verwenden, um irgendwie Untertitel vom Untertitel und so weiter. Es ist immer sehr schwierig. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es wichtig, dass man die Werte vermittelt, das heißt, wofür steht das Spiel und so weiter. Und der Name, der ist eigentlich relativ sekundär. Wenn es was Alleinstehendes ist, irgendwie etwas, was man tatsächlich sich damit verbindet oder so, dann ist das gut. Ja? Aber man muss auch sagen, Gothic hat jetzt mit Fantasy-Rollenspiel auch nicht so viel zu tun. Also man könnte sich alles Mögliche da reininterpretieren, wie zum Beispiel ein Vampire-Adventure oder was auch immer. Ja, es hat sich einfach etabliert. Es ist irgendwie im Volksmund jetzt so, Gothic, ja, kenne ich, ist dieses Fantasy-Rollenspiel und so weiter. Ja? Und da muss man irgendwo auch mal hinkommen, dass man sagt, okay, ich verbinde einen ganz bestimmten Namen mit diesem Produkt oder so. Es gibt sehr viele Spiele, die den Präfix Dark verwenden. Wir hatten auch mal einen Untertitel Dark Waters oder irgendwelche griffigen Wörter, die irgendwie cool klingen oder sowas. Ja, das kann man alles versuchen, aber jeder Name, egal was du eingibst in Google oder sonst irgendwie so, hat schon mal irgendwelche Klicks. Ne? Und das ist halt, da sucht man halt so lange, bis man einen Begriff gefunden hat, der dann auch fürs Spiel steht und das ausdrückt, was wir eigentlich transportieren wollen. So, ne? Und das ist der Beweggrund, warum wir das Spiel Elex nennen, weil es halt da um dieses Zeug geht, um diese Substanz, die dich kalt macht, emotional kalt macht, aber dich total stark und so weiter. Und das machte für uns am meisten Sinn.
Jetzt, wir hatten es ja eben schon angedeutet, entwickelt ihr Elex ja parallel neben dem PC auch für Xbox One und PS4 und ihr macht das auch selbst. Das erste Konsolenspiel, was ihr direkt selbst gemacht habt, davor waren es ja immer Dienstleister, das war ja Risen 3 zuletzt für die PS4. Ja, wie hat das eure Arbeitsweise beeinflusst, positiv wie negativ? Musstet ihr euch vergrößern? Ist das eine besondere Herausforderung gewesen?
Also wir sind so aufgestellt, dass der Programmierbereich auf jeden Fall der größte Bereich ist bei uns. Ja? Und wir haben auf jeden Fall immer mit den Port-Teams auch, seit Risen 1 haben wir auf Konsole portiert unsere Spiele und unsere Spiele sind sehr groß, das heißt, sie sind auch sehr hardware-lastig irgendwie, wir müssen sehr viel von der großen Welt, weil sie immer sehr frei sind und so weiter, in den Speicher packen. Einfacher wäre es natürlich, wenn man das Spiel in kurzen Gängen irgendwie darstellen müsste, da müsste man nicht so viel dann in den Speicher packen und so weiter, aber wir haben die Port-Teams, das war ja auch externe, mal in Frankreich und auch mal hier, in Deutschland und so, immer mit begleitet und mit denen eng zusammengearbeitet. Das heißt, sie mussten ja in unserer eigenen, hauseigenen Engine, sag ich mal, drin rumfruckeln und so. Und wir haben hier immer die Basis gehabt und haben mit denen zusammengearbeitet. Und die Parallelentwicklung, die wir jetzt momentan machen, das heißt, dass wir beide Konsolen und auch den PC parallel entwickeln, hat nur Vorteile für uns. Also wir haben das Know-how mittlerweile auch durch Risen 3, weil wir es ja auch schon auf die PlayStation 4 gebracht haben, auch mit der Current Generation Konsole. Das ist die Frage, wie viel Zeit hat man dazu? Ja, und es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel Interface, wenn man jetzt das Spiel nur auf dem PC entwickelt, ja, und dann später sagt ihr, okay, jetzt portier das mal, dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie spielt man das Ding denn jetzt mit dem Controller und wie ist das Interface und wie komme ich jetzt ins Inventar und dies und das machen wir alles parallel. Ne? Die Daten selbst müssen dafür da auch aufbereitet werden, weil die PCs heutzutage, die haben auch jetzt viel mehr Power, sag ich jetzt mal, als eine normale Konsole, die du jetzt so kaufen kannst. Also ob das jetzt Xbox ist, PlayStation oder was auch immer. Das heißt, die Daten müssen auch so aufbereitet werden, dass sie dann auch den Speicher passen und so weiter. Und müssen auch trotzdem irgendwie geile Qualität machen und so weiter. Und wenn man das selber macht und wir dann sagen, okay, die großen Texturen einfach runtercrunchen und dann läuft das, dann kann das unter Umständen sein, dass das an einigen Stellen hässlich wirkt. Das heißt, die selbst aufzubereiten ist auf jeden Fall von Vorteil. Ne? Und das ist auch schneller, man hat weniger Reibungsverluste und ja, das Know-how haben wir jetzt hier im Haus. Und deswegen macht das für uns auf jeden Fall Sinn, das selbst zu machen.
Ja, also die Controller-Steuerung, die hat ja damals sogar tatsächlich, ich weiß nicht, ob inwiefern ihr dann was damit zu tun hat, das hat Wizardbox ja beim ersten Risen gemacht. Also die fand ich auf jeden Fall sehr gelungen und auch in Risen hat das ja alles sehr gut geklappt. Von daher bin ich da guter Hoffnung, dass das sehr gut funktioniert und ich sogar die Controller-Steuerung dann auf dem PC nutzen kann.
Yay! Das
ist, ist mir einfach lieber, ne? So schön aufs Sofa gefläzt zu spielen, anstatt auf dem Schreibtischstuhl vorm PC-Monitor. Muss ich heute nicht mehr haben. Früher sah das anders aus.
Ja, es gibt beides, ne? Es hat ja alles seine Berechtigung und PC-Spieler, die wollen natürlich auch, dass man das Spiel jetzt nicht anmerkt, dass es irgendwie für die Konsole gemacht ist oder sowas, ne? Das ist natürlich schon ein hoher Anspruch, der da angemeldet wird und wir wollen natürlich beides natürlich nach Möglichkeit so gut wie möglich bedienen.
Genau. So, genau. Ja, was die Konsolen, jetzt habe ich nämlich eben eine Frage vergessen. Und zwar hier zum Thema internationale Geschichten. Der Maverick fragt nämlich, wie schwierig ist es als deutscher Entwickler generell auf dem internationalen Spielemarkt zu bestehen? Welches Resümee zieht ihr im Jahr 2017, wenn ihr es mit der Situation bei eurer Studiogründung vergleicht?
Boah, Studiogründung. Ja, die Gothic 1-Zeit war auf jeden Fall eine sehr turbulente Zeit und als Entwickler sitzt man immer in seiner Garage, so ein bisschen im übertragenen Sinne. Ja? In der Garage hat man angefangen und jetzt so langsam durch dieses Internet und Zeugs und Facebook und so weiter ist man ein bisschen mehr am Puls der Leute, die nachher auch tatsächlich das Spiel kaufen werden. Ne? Und das hat sich geändert. Das heißt, du kriegst auch sehr viel früher Feedback von Leuten, auch mal ein Amerikaner dabei, auch mal irgendwie, du gehst auf die Messen, auf die Conventions, E3 oder die PAX East oder PAX West oder was auch immer. Ja? Und du kriegst dann tatsächlich auch von den Leuten direkt, die jetzt erstmal nicht nur von der Presse sind, sondern auch Spielern, tatsächlich Feedback. Also es ist halt, die Zeit hat sich geändert, dass du sehr viel früher etwas von deinem Spiel zeigen musst, ja, um es von anderen beurteilen zu lassen. Und wir machen halt so Sachen wie Fokusgruppentests auch, ja, dass man sagt, okay, man lässt mal die typische Hausfrau, den typischen Kampfspieltyp oder MMO-Spieler oder was weiß ich da mal dran, um mal zu gucken, wie denkt er darüber? Dass man sich selber erstmal beurteilen kann, was für eine Art Spiel hast du da eigentlich und wie kann man das so aufbereiten, dass es möglichst vielen Leuten gefällt und so. Und man kann es nicht immer allen recht machen. Das ist teilweise regional sogar unterschiedlich, aber da geht es meistens nur um Details irgendwie. Und wir sammeln so viel wie möglich Feedback und Informationen hier bei uns und haben auch schon sehr viele Sachen, wie gesagt, von der Community eingebaut. Und dass wir da tatsächlich nirgendwo Defizite haben, wo wir sagen, oh, das hätte den Leuten jetzt gut gefallen, warum haben wir das nicht mehr gemacht? Da haben wir schon sehr frühzeitig mit angefangen. Das ist so unsere Art, damit umzugehen.
Dazu passt aber vielleicht doch noch eine Frage hier vom Ramses. Und zwar glaubt er, dass es in Deutschland bei den Spielemagazinen, das betrifft sicherlich dann nicht nur euch, seiner Meinung nach einen sogenannten Deutschland-Bonus gibt. Also dass zum Beispiel eure Spiele halt national besser abgeschnitten haben, wertungstechnisch als international. Glaubst du, dass es diesen Deutschland-Bonus gibt oder ist das eine Mehr?
Es ist immer so, wenn du Werte vermittelst und sagst irgendwie, was meine ich mit Werte vermitteln? Ich meine damit, wir machen ein geiles Spiel. Warum? Ja, es gibt Leute, die finden unsere Spiele geil, wir selbst beispielsweise. Ja, wir mögen viele Elemente aus den Spielen und zocken auch selber Spiele aus, was weiß ich, aus Deutschland oder aus Übersee und so weiter. Und wenn du das schaffst, tatsächlich jemanden an dein Gerät zu bekommen und zu sagen, ich spiele mal unsere Demo und so weiter, dann kann man sicherlich diesen Menschen auch unsere Werte vermitteln und zu sagen, so pass mal auf, das und das wollen wir damit sagen. Wir haben ein riesen Open-World-Spiel, du kannst hier alles machen, du kommst überall hin, es ist super interessant, es ist riesig, es hat 60 Spielstunden mindestens, wenn du der Hauptstory folgst, es hat eine total geile Geschichte und so weiter. Das wenn du 15 Sätze brauchst, um das zu erklären, dann sitzt derjenige vor dir und zeig mir mal was. Ne? Ja. Und dann zeigst du denen was und sagst, okay, das und das, das müsst ihr noch machen, da müsst ihr noch polischen und hin und her und dies und das. Und du musst die Zeit bekommen. Du musst die Zeit bekommen mit einem beispielsweise Nordamerikaner, ja, denn das wirklich zu vermitteln, wo du hin möchtest. Und wenn du sehr frühzeitig dahin gehst und einige Texturen noch nicht fertig sind oder irgendwas noch hakelt oder irgendwas ist und so weiter, dann lassen sich solche Redakteure oder auch Menschen, die Kunden, die wir da überzeugen wollen von uns, ja auch sehr schnell davon ablenken und sagen, ja gut, okay, der ist aber ein bisschen zu grün oder ein bisschen zu irgendwas und so weiter. Vor allem, wenn sie unsere Spiele nicht kennen. Ja, das heißt also, wenn wir in Europa und in Deutschland schon einen Namen haben, dann wissen die Leute auch schon, was sie erwarten. Und wenn du irgendwo anders hingehst und sagst, ja, pass auf, wir haben jetzt hier ein tolles Open-World-Rollenspiel und so weiter, dann musst du auch immer Vergleiche anstellen zu irgendwelchen anderen Produkten. Und dann geht natürlich auch das Vergleichen los. Ja, habt ihr aber auch dies drin? Habt ihr auch Autorennen drin? Habt ihr auch irgendwie, keine Ahnung, Pupsi, das Eichhörnchen drin und, ja? Und das... das ist dann schwierig zu vermitteln und ich glaube, da hängt es auch am meisten dran. So, ne? Also man muss dazu sagen, dass man natürlich, dass wir immer versuchen, die bestmögliche Qualität hinzubekommen, aber wir sind ein Team von 30 Leuten und viele Teams sind auch größer und haben auch mehr Möglichkeiten und vielleicht auch mehr Zeit bekommen oder hast du nicht gesehen und so, und dann wird man trotzdem verglichen, weil im Endeffekt interessiert es den Kunden nicht, wenn du im Laden stehst, das kostet selber Geld, das Spiel, ja? Also musst du den Leuten schon vermitteln, warum habt ihr da dran gearbeitet? Wie lange habt ihr da dran gesessen? Ja. Und was habt ihr da getan? Und so weiter. Und das ist immer so eine Sache. Und wenn es dann an Details hapert, dass sie sagen, oh nee, das gefällt mir nicht, das ist mir zu grün oder irgendwie sowas, dann hast du immer gegen Windmühlen zu kämpfen oder zu versuchen, die Leute da zu überzeugen. Weil der Markt ist einfach so groß mittlerweile. Ja, es gibt so viele geile Spiele. Ja, der Pile of Shame bei jedem zu Hause, der wird immer größer. Und man sagt, ey Gott, wollte ich eigentlich mal spielen? Ich meine, jeder Spieler kennt das. Ja, da gibt so viele geile Sachen. Und ja, das kriegt man adressiert. Das ist nicht so einfach.
Ja, man könnte im Prinzip, wo der gute Ramses den Deutschland-Bonus reinbracht, aber im Prinzip ja auch fast schon sagen, dass es, wenn man in den angelsächsischen Bereich gibt, eher sowas wie ein Deutschland-Malus gibt, weil da schneidet ja eigentlich traditionell fast jedes Spiel, zumindest wenn man so die letzten Jahre nochmal betrachtet, was da getestet wird, ja doch tendenziell eher schlechter ab. Also Dedelic hat da ja zum Beispiel seine Erfahrungen gemacht, ihr auch. Und weiß nicht, würdest du das vielleicht auch sehen? Hängt das vielleicht auch zum Teil damit zusammen, an dem, was in den betreffenden Ländern als New Games Journalism auch bezeichnet wird, wo dann wirklich nur subjektiv Meinung gemacht wird?
Es wird eigentlich immer subjektiv Meinung gemacht und Wertungen sind hochgradig subjektiv, ja. Und wenn ein Detail einem nicht gefällt, ja, dann hast du gleich null Punkte. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem Film. Da gibt es die Serie Akte X. Ja? Und die hat irgendwie 9 Staffeln gehabt und jetzt haben sie eine Neuauflage gemacht. Und hier in Deutschland hörst du irgendwie, nee, die Synchronstimme von Mulder ist aber nicht mehr die alte, ich gucke mir die Scheiße nicht an. Da denkst du dir, what? Wieso? Mal ungeachtet dessen, wie sie es jetzt gemacht haben und die 6 Folgen der 10. Staffel oder so, ja, die sie da gemacht haben, ob man das jetzt mögen muss oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Aber man sieht halt, dass sie versucht haben, einen bunten Blumenstrauß zu machen von dem, wofür sie gestanden haben. Ja, was sie halt weitererzählen wollen, sind dieselben Protagonisten, dieselben Schauspieler und so weiter. Aber dieses eine Detail, die Synchronstimme, das können die doch nicht machen. Und so führt dann dazu, dass viele Leute schon sagen, das gucke ich mir nicht an. Und kriegen dann auch die entsprechende Wertung dann dafür, was vielleicht gar nicht mit der Sache zu tun hat. Und das ist auch immer so sehr schwierig, alle Erwartungen zu erfüllen. Weil wenn du mit irgendetwas antrittst, dann hast du halt irgendwie, frag mal 3 Leute, dann kriegst du 5 Meinungen oft. Ne? Und wenn man es nicht so genau auf den Punkt bringt oder so, ne, das ist immer sehr schwierig. Wie gesagt, es gibt viele Alternativen, es gibt viele, viele gute Spiele und die Konkurrenz wird immer größer. Ne? Und einfach mehr vom selben reicht da oft nicht. Ne? Weil du hast halt irgendwie, du sollst dann innovativ sein, ne? Und gehst du einen kleinen Schritt zu weit an einer ganz bestimmten Stelle, dann hast du den Shitstorm, wenn du Pech hast. Ja? Das ist auch immer abhängig noch von den aktuellen Titeln oder Themen, die gerade hochkochen irgendwie. Und da gibt es eigentlich keinen richtigen Königsweg oder Formel, um damit umzugehen.
Aber damit hast du eigentlich schon eine perfekte Überleitung zu unserem Thema der Woche gegeben. Und zwar enttäuschte Serienfans und ihr überhartes Urteil. Vorteile, wie ich das einfach mal kurzerhand genannt habe, wobei ich das jetzt natürlich in erster Linie auf Spiele beziehen wollte. Aktueller Anlass ist so ein bisschen Mass Effect Andromeda, dass noch bevor die Leute es gespielt haben, sich über die Gesichtsanimationen aufgeregt haben und dass da nur geballert wurde und keine Ahnung was. Ihr habt das selbst ja auch schon mal erlebt bei Gothic 3, wo die Fans zumindest in Teilen sehr enttäuscht waren. Gibt es da bei dir vielleicht irgendwie ein Spiel, wo du auch äußerst enttäuscht warst und härter draufgehauen hast, als es notwendig war?
Also wenn das so wäre, dann würde ich das niemals zugeben, ist ja klar. Nein, natürlich habe ich das gehabt, aber es ist ja immer sehr subjektiv. Und ich meine, wer bin ich, dass ich über andere Spiele urteile? Verstehst du? Ja, ich meine, wir machen selber Spiele und finden sie geil, gehen dann an den Markt und kriegen dann für einige Sachen dann auf die Mütze. Bei Gothic 3 war es so, wir haben da tatsächlich an der Basis gerüttelt, ja, und haben gesagt, irgendwie, wir wollen das Ding größer machen, schneller, breiter und so weiter und haben 20 riesen Baustellen aufgemacht, die wir dann irgendwie mehr oder weniger am Ende zugemacht haben oder auch eben nicht und es hat uns sehr viel vorgenommen und so weiter und die Erwartungen sind auch sehr groß gewesen. Jetzt kommt endlich das Festland und so. Ja, und dann, was hat den meisten gefallen? Was hat nur wenigen gefallen? Was hat keinem gefallen? Da musst du tatsächlich auch manchmal gut raten. Ne? Und das ist halt, bei so Fokusgruppentests kriegst du das auch ziemlich schnell raus, wo es jetzt hapert und so. Und bei vielen Sachen wussten wir schon von vornherein, wofür wir Haue kriegen und bei anderen eben nicht. Ne? Und dann waren wir auch sehr überrascht. So. Das Ding muss natürlich auch bugfrei sein und muss alles Mögliche, den Spieler auch nicht nerven mit irgendwelchen Meldungen, die dann auf einmal aufpoppen, das Spiel crasht und solche Dinge, ja. Das ist natürlich Grundvoraussetzung dafür. Und das fand halt statt auch bei Gothic 3. Und das war auch eins der Gründe, warum wir, in den Fokus gerückt sind und so ein halbfertiges Spiel Release zu haben oder so, ja. Und das ist mal eine Sache. Im Falle von Mass Effect, ich habe die ersten drei Teile gespielt und ich fand die richtig riesig, fand die richtig toll. Den neuen jetzt, den kenne ich gar nicht und ich gucke mir den erstmal an, bevor ich da irgendwie was drüber sagen kann eigentlich.
Aber generell hast du durchaus Verständnis, auch wenn enttäuschte Fans ihrem Ärger da extrem Luft machen, also auch, dass es so in Richtung Shitstorm geht.
Und es ist ja. Unbedingt, natürlich, klar. Wir sind ja darauf angewiesen, dass das Feedback uns besser macht, ja, als Entwickler. Und wenn es dann dazu führt, dass so ein Shitstorm losgetreten wird oder so, ja gut, das ist halt so, ne? Das ist halt heutzutage kann jeder seine Meinung kundtun. Und man muss immer versuchen, irgendwie das Positive daran zu sehen und zu versuchen, daran zu wachsen, weil manchmal sind Kritiken unberechtigt, manchmal aber auch nicht, ja. Und das muss man für sich selber dann entscheiden und muss halt gucken, wo ist man dran gewachsen, wo hast du halt irgendwie Fehler gemacht oder nicht und was hat jetzt funktioniert, was hat nicht funktioniert. Viele Sachen muss man dann auch annehmen und einige Sachen sind auch wirklich esoterisch, ja, in manchen Diskussionen. Es ist halt sehr schwierig, ne? Und du weißt manchmal nicht, das hängt manchmal nur an einem Detail und wie ich das sagte hier, ne, Mulders Stimme oder sowas, ne, und dann kriegst du auf einmal, okay, dann gefällt mir auf einmal die Grasnarbe nicht mehr und auf einmal gefällt mir dies nicht mehr und so weiter und dann schaukelt sich das manchmal hoch. Ja, das kann einem passieren. Wie das im Fall von Mass Effect ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen.
Wie stehst du denn dazu? Also ich meine, es hat dann oft natürlich auch was mit damit zu tun, dass es sich um eine Serie handelt. Also enttäuschte Erwartungen halt. Und die Erwartungen sind natürlich bei einer Fortsetzung, wie jetzt zum Beispiel eben Gothic 3, dann natürlich doch andere. Ich meine, auch wenn das jetzt mit Gothic nichts zu tun gehabt hätte, dann hätten sich die Leute wahrscheinlich auch darüber aufgeregt, dass viele Bugs drin sind, dass manche Quests einfach nicht abschließbar sind wegen solchen Sachen und so weiter. Aber die werden wahrscheinlich nicht so enttäuscht gewesen wie wenn es eben ein unabhängiges Spiel gewesen wäre. Schneidet sich die Branche da mit der Fortsetzungshistorie vielleicht sogar ein Stück weit selbst ins eigene Fleisch?
Wir machen ein neues Spiel, einen neuen Brand, ein neues Universum, ein neues Setting und da fühlen wir uns sehr wohl drin, weil wir halt unsere Stärken ausspielen können und Natürlich finden wir Gothic geil. Natürlich haben wir das nicht ad acta gelegt oder irgendwie in die Schublade und da sonst. Also wir haben das nie ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal eins machen und so. Aber wenn wir das machen wollen, dann haben wir da natürlich mit zu dealen, dass viele Erwartungen da sind, die in sehr viele unterschiedliche Richtungen gehen. Ja? Es gibt ein paar Sachen, die auf jeden Fall gemacht werden müssen. Man muss den vier Freunden wieder begegnen. Klar, das muss wieder drin sein, der unbekannte Held und am besten noch irgendwie eine Gefängniskuppel und ach nee, komm, das ist klar, ne? Völlig, völlig normal, also das verstehe ich auch. Aber dann geht es dann auch ins Detail. Ne? Nehmen wir mal das Interface. Also das, was den Leuten, also vielen Leuten gefallen hat, ist, dass man Gothic 1 und 2 tatsächlich nur mit Tasten spielen konnte und man mit Maus gar nichts zu tun haben musste. Mhm. Heute kannst du sowas eigentlich nicht mehr bringen. Das heißt, du müsstest neue Kunden, wenn du dieses Spiel irgendwie an den Markt bringen willst, müsstest du dann dran gewöhnen, dass du irgendwie, indem du willst jemanden schlagen, du musst irgendwie eine Tastenkombination drücken. Mhm. Ja, was ist das denn? Ja, schwierig. Ja. Und das heißt, man müsste das überarbeiten. Man will auch nicht immer die komplett gleiche Geschichte erzählen, die wäre dann langweilig. Das heißt, man redet eigentlich nicht über ein Remake von dem Ganzen, sondern über ein Reboot oder zumindest irgendwie eine Weitererzählung von dem Ganzen. Mhm. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und im Endeffekt wird es sich auf jeden Fall eine große Gruppe von Menschen, das kann man nicht verhindern, sich finden, die das nicht gut findet, die einen dafür dann axtet, sage ich jetzt mal. Wenn man in einem Fall wie Mass Effect drei Teile direkt hintereinander macht, ja, und in einem sehr kurzen Zeitraum, sage ich jetzt mal, selbst da, ja, im dritten Teil jetzt von Mass Effect, jetzt kommt die Erde dran, keine Ahnung, ich will da jetzt nicht spoilern, will da vielleicht noch einer spielen oder so, aber dann hat man schon so eine gewisse Erwartung und wird die dann bedient, ist man zufrieden, wird die dann nicht bedient, dann muss man gucken, was bietet das Spiel denn ansonsten noch für coole Sachen und so weiter. Und ich sag, das sind meistens nur Details. Ne? Es gibt ein Detail, das führt dann dazu, dass irgendeiner Unmut bekommt und so weiter. Und dann, ach ja, und die Animationen und die Texturen und hin und her und so weiter. Und das ist dann das Los. Ne? Und wir haben gesagt, wir machen jetzt was komplett Neues. Und worauf wir Bock haben und wovon jeder hier überzeugt ist und legen uns richtig ins Zeug und probieren es so mal zu machen.
Na gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir im Prinzip auch, wenn es ein bisschen schneller war als meistens, das Thema der Woche quasi eigentlich schon abgehandelt. Da können wir uns weiter mit Elex und mit vielen anderen Sachen beschäftigen. Und zwar zum Beispiel mit ein paar User. Nee, lass uns mal anders machen. Lass uns erstmal damit anfangen, was hast du denn zuletzt gespielt? Das ist auch eine unserer schönen und beliebten Kategorien.
Ich habe Last of Us gespielt und fange jetzt an, die restlichen Titel nachzuholen von Naughty Dog, die ich bisher nicht spielen konnte, weil ich keine PlayStation hatte. Und zwar Uncharted. Ich habe das erste Spiel jetzt gestern beendet, habe das zweite jetzt angefangen und so weiter und beschäftige mich jetzt damit und finde es richtig gut.
Spielst du in Neuauflagen für die PS4 oder?
Ja, genau.
Das heißt, du hast auch hoffentlich den Story-DLC zu The Last of Us gespielt.
Ja.
Nee, weil der war ja sogar noch besser als das Hauptspiel tatsächlich. Und das war ja schon nicht verkehrt.
Warum war der besser? Weil der mehr Hintergründe zeigt oder was genau war es denn? Welches Detail hat dich denn begeistert daran?
Ja, ganz einfach, das Pacing ist natürlich ein ganz anderes, weil es halt einfach nur ein kurzer Ausschnitt ist und das aus der Perspektive von der, wie hieß sie, Emily?
Ellie. Alles kacke, deine Ellie, genau.
Von der Ellie zu sehen, das haben sie schon sehr, sehr, sehr spannend hingekriegt. Nee, einfach das ganze Pacing und die Abwechslung, einfach so richtig schöner, komprimierter DLC, sehr storylastig, toll inszeniert.
Ja.
Einfach das Beste aus dem Hauptspiel nochmal komprimiert, sehr gut und aus einer anderen Perspektive eben.
Ja, so wünscht man sich das.
Genau. Ja, keine Ahnung. Ansonsten, ich könnte jetzt höchstens erzählen, ich habe Thimbleweed Park durchgespielt, das neue Adventure von Ron Gilbert. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, sehr schön geworden. Und das ist auch so ein Fall von wegen hier enttäuschte Fans und so. Also nicht, dass ich drauf geknüppelt hätte bei der Preview, aber da habe ich doch ein paar Sachen vielleicht ein bisschen übertrieben kritisiert, weil alles, was ich da im Prinzip kritisiert habe, das war am Ende bei mir dann mehr oder weniger vergessen. Also sehr schönes Adventure. Eigentlich ist da noch ein Embargo drauf, aber die Aufnahme dieses Podcasts findet ja schon ein bisschen früher statt. Deshalb ja, wird das schon längst auf der Hauptseite erschienen sein, der Test, wenn der Podcast hier rausgeht. Ja, noch irgendwas gespielt, was dich besonders begeistert hat oder vielleicht auch so in den letzten Wochen irgendwas, was dich total aus den Socken gehauen hat?
Wochen nicht, aber Witcher 3 fand ich grandios. Ja. Also muss man einfach mal sagen, gut ab, das war einfach Wahnsinn. Ne? Was die da geschaffen haben, das war wirklich richtig gut.
Ja, fand ich auch. Also du hast es aber wahrscheinlich auf dem PC gespielt, weil dafür brauchen wir ja keine PS4.
Doch, habe ich auf der PS4 gespielt.
Hast du auf der PS4 gespielt? Ja, siehst du mal, ja. Das darfst du aber keinem PC-Freund erzählen, sonst sagt er dir, mit dir rede ich nicht mehr. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich könnte mich jetzt nur wiederholen, deswegen aus der letzten Woche, was ich da so gespielt habe, deswegen lassen wir das lieber mal. Und kommen ganz einfach nochmal zu so ein paar User-Fragen, die noch übrig sind. Und zwar fragt der Mike, auch in Bezug auf Elex, oder nicht in Bezug auf Elex, sondern in Bezug auf eure künftigen Spiele. Wann können wir mal eine unbekannte, also weibliche Hauptrolle spielen? Und dabei ist er ja gar kein Unbekannter in Elex, der hat ja einen Namen.
Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir möchten gerne mal die Geschichte erzählen von einem coolen Typen oder einem coolen Charakter, ja, mit erster Seite, erstes Kapitel und dann geht's los und du hast einen Popolappen nur und du hast irgendwie nur einen rostigen Nagel und musst dich durchgehen und so weiter. Ja, das ist natürlich dann auch eine Aufwandsfrage. Ne? Erstmal wollen wir diese Geschichte so spannend wie möglich und auch personalisiert wie möglich erzählen, dass sie nicht da generisch daherkommt. Und da haben wir uns halt immer einen männlichen Charakter gesucht und das dann auch aufgebaut, weil wir glauben, dass das auch cool ist, einen Mann zu spielen irgendwie. Na klar, haben wir schon drüber nachgedacht, mal eine Frau zu implementieren, die man dann auch spielen kann und so weiter. Aber ich sag mal so, Witcher hat auch so einen Hauptcharakter etabliert und manchmal gab es auch so Passagen, wo man eine Frau spielen konnte und so. Das ist natürlich geil, aber ist auch ein Riesenaufwand. Man darf dabei nicht vergessen, wir sind ein mittelgroßes Team hier irgendwie, 30 Leute und so weiter und wir müssen unsere Stärken schon darauf konzentrieren, was wir am besten können. Ja? Und man hätte mit so einer Geschichte, wenn man die wirklich variabel als Frau oder als Mann spielen können wollen würde, den doppelten Aufwand alleine durch die Sprachaufnahmen und dies und das, ja. Und da haben wir gesagt, wir konzentrieren uns mit unseren Stärken dann auf die Sachen, die vom Gameplayer Sinn machen und die wichtig sind. Und da haben wir bei sowas immer Abstand können.
Ja, zumal also selbst BioWare da ja am Rumtricksen ist, das wird dann eher für die deutsche Lokalisation dann hier und da ein bisschen schwierig, halt hier mit Siezen und Duzen, aber dann ist es halt einfach Shepard, die lassen halt einfach den Vornamen weg, dann funktioniert das.
Ja, das ist auch super, das ist toll, aber wie gesagt, das ist halt ein Riesenaufwand, ne?
Ja, und klar. Ja. Gut, und noch eine weitere Frage, die ist aber jetzt wirklich in Bezug auf Elex, und zwar fragt The Hood, der sagt zunächst, dass ihm in Arisen 3 die Begleiter, die man fast immer dabei haben konnte, zu stark waren und dass Gold keine wirkliche Rolle gespielt hat. Da hat er ganz viel Gold aufgespart im höchsten Schwierigkeitsgrad und wollte wissen, wie wird das mit dem Schwierigkeitsgrad in Elex sein, besonders in Bezug darauf auf Gold und auf die mögliche Stärke der Begleiter im Spiel.
Also, er hat vollkommen recht, ja, und dass wir dieses Spiel jetzt mit einer größeren Herausforderung rangehen, gerade für denjenigen, der auch mal versucht, ihn straight durchzuspielen und so weiter, ist auf jeden Fall so. Das heißt, wir werden das Tuning so machen, dass du immer Goldprobleme hast, wenn es geht irgendwie, aber auch dann nicht zu frustrierend ist und so. Und bei einem Open-World-Spiel ist das halt immer sehr schwierig. Du weißt ja nicht, wo die Leute sind. Ja, die spielen irgendwie 10 Stunden, wo bist du denn gewesen? Ja, ich bin in der Wüste gewesen, der andere ist in der Eiswüste gewesen, der nächste irgendwie im Lavaland und so weiter. Das ist die Herausforderung dabei. Aber es wird auf jeden Fall nicht so leicht sein. Und wir haben uns sehr viele Systeme einfallen lassen, wo du auch tatsächlich das Gold brauchst, bis zuletzt noch irgendwie, gut, okay, wenn du jetzt 80 Stunden lang spielst und so weiter, irgendwann bist du natürlich auch da, wo du hin willst, aber wir haben immer noch genug Möglichkeiten eingebaut, wir haben auch ein Endgame, ja, das heißt, das Spiel ist, wenn du das Spiel durchgespielt hast, immer noch nicht zu Ende, dass du dann tatsächlich auch noch die restlichen Skills und Sachen noch sammeln musst und so weiter. Also es wird nicht leicht werden. Und die Begleiter, ja, also wenn die Begleiter zu stark sind, und dir im Grunde genommen alles wegnehmen oder vorwegnehmen und so weiter. Ja, das sehen wir auch so und wir werden auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass es eine ausgewogene Mischung gibt, ob du jemanden dabei hast oder eben nicht.
Also, der Sven Geddersen fragt, findest du privat die Zeit und hast auch Lust, die Spiele deines Studios in Klammern durchzuspielen?
Aber sowas von. Also ich habe persönlich Elex jetzt 2,5 Mal durchgespielt, einmal in einer ganz totalen Rohfassung, um Dialoge und Missionen und so weiter zu testen, erstmal eine Rohfassung. Jetzt, wo die Sprachaufnahmen drin sind, habe ich es nochmal gespielt, als Berserker durchzuspielen. Und unser Spiel ist ja auch sehr darauf ausgelegt, dass man es auch mehrmals spielen kann, dass man auch tatsächlich unterschiedliche Storystränge hat und so weiter, wenn man es anders spielt und so weiter. Und ich möchte auch so viel wie möglich von dem tatsächlich auch selber sehen und selbst erleben und dass ich es auch beurteilen kann. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, habe ich mir sagen lassen, dass das Entwickler machen, aber das ist für mich einfach wesentlich. Also meine Frau und ich, wir sitzen zu Hause sehr oft und spielen unsere eigenen Spiele auf jeden Fall. Also noch mehrmals durch. So. Weil dann kriegst du auch erstmal irgendwie ein Gefühl dafür, wenn du dann Kritik bekommst, ob die berechtigt ist oder nicht und so weiter. Weil sonst ist das immer Trockenschwimmen und das ist einfach Pflicht. Aus unserer Sicht muss man das machen. Ja, und ja, das tue ich auf jeden Fall.
Und wie lange hast du gebraucht? Dann wissen wir schon mal die Spielzeit. Also beim ersten Mal natürlich. Ach nee, das war ja nur eine Rohfassung. So ein Mist. Aber ja. was würdest du sagen? Wie lange ist es ungefähr, Elex?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich persönlich habe, um den Hauptstory-Strang durchzuspielen und ich habe das Tuning war noch nicht drin und ich habe die Monster noch weggekillt per Steuerkürzel irgendwie und so weiter, bis ich dann tatsächlich am Ende stand und dann noch weitergespielt habe und so ungefähr 50 Stunden gebraucht.
Ja, das ist schon mal sehr umfangreich. Also ich meine, ja, ich habe
das nicht.
Kann man nicht sagen. Und man kann danach ja, wie du gerade auch nochmal gesagt hast, nach dem eigentlichen Ende ja noch weiterspielen und ja, so ein bisschen in der Welt verbliebene Quests lösen und so weiter.
Ja, ja und auch neue.
Achso, gibt's noch, okay, uns werden noch ein paar Fragen gestellt, sehr gut, okay. Ja, so, aber dann würde ich sagen, vielleicht nochmal zum anderen Thema, du hast es eben gesagt, ihr seid 30 Leute, also 30 Festangestellte oder seid ihr im Moment vielleicht auch ein paar mehr mit ein paar zeitweise Angestellte?
Nee.
Okay. Jedenfalls fragt nämlich der Green Yoshi so schön, ja, CD Projekt hätte ja eine tolle Entwicklung gemacht, also oder hat sich enorm weiterentwickelt, schreibt er, aber er meint, die sind halt gewachsen, bis zum geht nicht mehr, immer größer geworden. Kannst du dir vorstellen, dass Piranha Bytes auch mal so eine Entwicklung durchmachen könnte, ähnlich wie das bei CD Projekt der Fall war, oder ist das vielleicht sogar in Deutschland gar nicht möglich?
Ja, schwierig. Also in Deutschland nicht möglich. Allgemein ist es so. Es gibt sehr viele... Okay, sagen wir mal so, wir sind 30 Leute, ne, und es ist immer eine andere Konstellation an Leuten, die ein Projekt angehen. Selbst bei von Gothic 1 auf Gothic 2, Gothic 1 waren wir irgendwie 40 Leute am Ende oder ich weiß nicht, vielleicht sogar mehr und so, und als wir Gothic 2 gemacht haben, waren wir keine 20, ja. Und das ist halt, jeder wächst mit seinen Aufgaben und so weiter und ja, es ist es ist eine sehr schnellliebige Geschichte und du hast sehr viele Wege, die du gehen kannst. Ja? Du kannst einfach wachsen, dich verdoppeln und so weiter, kannst dann deine Arbeitskraft in qualitativ hochwertige, was weiß ich, Animationen, Cutscenes oder sowas alles stecken und so weiter, aber dann bist du halt sehr groß. Und so wie wir momentan sind, kosten wir ungefähr grob Daumen 140.000 Euro pro Monat. Die sind mal einfach weg. Das kann sich jeder ausrechnen. Ja. Wenn du dir ausrechnest, wenn du 30 Leute halt hier beschäftigst und so weiter, die irgendwie vernünftigen Happa-Happa im Kühlschrank haben müssen und so weiter und jetzt nicht hier für einen Hungerlohn sitzen oder nur Praktikanten beschäftigt hast und so tatsächlich Festangestellte hast und so weiter, ja, dann kostet eine Arbeitsstelle um die 6.500 Euro ungefähr. Und dann kannst du dir das ausrechnen, wie lange du, wie viel viele Leute beschäftigen kannst. Und wenn du jetzt wächst, dann besteht einfach die Gefahr, dass wenn du einmal irgendwie mit dem Produkt fertig bist oder irgendwie doch nochmal nachpatchen muss oder irgendwie doch was, irgendwelche Sachen passieren oder der Server raucht ja ab oder hast du nicht gesehen, alle Leute sitzen irgendwie 2 Monate rum, haben nichts zu tun. Das ist natürlich alles völlig fiktiver Schwachsinn, was ich hier erzähle, aber damit man sich da zumindest mal vorstellen kann, es gibt manchmal so Zeiten, da hast du auch saure Gurkenzeiten. So. Das heißt, dann der Geldcounter, der hört nicht auf. Das heißt, es kostet und kostet und kostet und keiner möchte gerne in Kurzarbeit geschickt werden oder seinen Arbeitsplatz verlieren und Hire and Fire ist nicht unsere Politik. Das heißt also, wir möchten wachsen mit unserem Team, wir möchten unsere Qualität erhalten, wir möchten uns weiterbilden, wir möchten besser werden in dem, was wir machen und es gibt auch eine sehr große Fluktuation immer, es gibt sehr viele Abgänge, es gibt neue Zugänge und so weiter und würdest du das dann verdoppeln oder noch größer werden und so weiter, dann brauchst du halt eine andere Konstellation, eine andere Filmphilosophie. Unsere Philosophie ist halt irgendwie, wir sind so groß, wir bleiben so groß und es gibt auch einen Grund, warum, das ist auch einer der Gründe mit, warum es uns überhaupt noch gibt und das ist nicht selbstverständlich in der Branche.
Nee, das absolut. Also das heißt, man kann aber auch raushören, es wäre auch, also ich meine, unkontrolliert sowieso nicht, aber es wäre jetzt auch gar nicht gewünscht von eurer Seite aus wirklich größer zu werden, weil das ist ja, klingt ja auch noch trotz 30 Leuten immer noch nach einer sehr verschworenen Gemeinschaft. So ähnlich wie das bei Gothic war. Das kann man ja von einem 100-Mann-Studio schon kaum mehr behaupten, dass das dann noch möglich wäre.
Wachstum können wir uns vorstellen, aber wenn, dann muss der Überleg passieren. Na? Da müssen wir uns genau angucken, an welcher Stelle macht das wirklich Sinn, weil irgendwann verwaltest du dich nur noch. Na? Und das ist halt nicht unsere Firmenphilosophie. Hm.
Aber trotzdem, dazu würde mich noch eine Frage vom Loco passen. Der fragt nämlich, ob es als kleines oder kleineres unabhängiges Studio nicht ein großer Schritt ist zu so einer gigantisch großen Spielwelt und, wie er es hier schreibt, echten Entscheidungen, wie man hört, zu wechseln, anstatt sich dann mit so einem kleineren Team eher auf die kleinere Nische, wie er es nennt, zu konzentrieren. Wäre das nicht sinnvoller gewesen dann für euch als so ein ambitioniertes Projekt? Ambitionierteres Projekt?
Ja, ich verstehe das. Aber ich sag mal so, wenn du Piranha-Bytes draufschreibst, muss auch Piranha-Bytes drin sein. Und der Anspruch ist sehr, sehr hoch. Ja. Und wenn du nur ein kleines Spiel machst, dann machst du tatsächlich irgendwie einen kleinen Indie-Titel oder hast du nicht gesehen. Ja, unser Anspruch ist sehr hoch, aber wir haben auch Bock, den Scheiß zu machen. Ne? Und könnten wir uns vorstellen. Und der Schritt ist natürlich groß. Damals musstest du nur irgendwie ein Gittergestell tapezieren, da hattest du deine Figur. Heute musst du halt sehr viel mehr machen. Und das wird auch nicht kleiner, sage ich jetzt mal, der Anspruch da und so weiter. Ja, klar ist es denkbar, kleiner zu werden oder größer zu werden. Sowohl die eine als auch die andere Richtung. Aber wir haben uns eingeschossen auf diese Art von Produkt- und Firmenphilosophie. Und da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl drin. Also wie willst du es denn machen? So, pass auf, wir ändern jetzt unsere Firmenphilosophie, geht mal nach Hause, wir machen jetzt nur noch kleine Produkte oder wir machen jetzt 2 verschiedene oder wir machen jetzt nur noch irgendwie Pupsi das Eichhörnchen und Furzi der Frosch oder, verstehst du, ja? Das heißt, also es hat sich irgendwie so etabliert und wir finden das auch gut, dass das so läuft, wie es läuft.
Könnt ihr euch denn theoretisch vorstellen, auch mal in einem Spiel, das jetzt nicht kein Rollenspiel ist, zu machen?
Ja, natürlich, klar. Aber ich sag mal so, Rollenspiel ist irgendwo so für uns gefühlt irgendwie die Königsdisziplin, weil du kannst da alles Mögliche machen, du kannst irgendwie alles darstellen. Du kannst Shooter-Elemente einbauen, du kannst irgendwie was weiß ich, Explorer, du kannst Adventure-Elemente einbauen, irgendwie, da ist alles drin. Das macht uns auch alles Spaß. Deswegen wäre es für uns irgendwie so, sich auf eine Sache oder auf ein Genre zu konzentrieren, so ein Stück weit schon ein bisschen zu einfach. Da sind wir Masochisten. Das möchten wir gleich, die große Rutsche, und das macht uns Spaß.
Gut, aber dann vielleicht noch zu einem anderen Thema, und zwar ist ja im, jetzt habe ich das Startdatum vergessen, aber am 17. Februar oder so ist ja hier offline Das Leben ist kein Bonuslevel gestartet. Mhm. Ein Kinofilm, wo ihr die Computerspielszenen konkret aus Risen 3 eingepflegt habt. Und du hast ja auch eine kleine Gastrolle als, was bist du, der Raid-Anführer oder sowas?
Raid-Leiter, ja,
genau. Wie ist es da zur Beteiligung gekommen und würde das sowas wiederholen?
Ja, die haben gesucht nach jemanden, die halt sowas machen. Der Regisseur, der hatte da sein sehr ambitioniertes Projekt offline und so weiter, und der hat halt gesucht nach einem Team, nach einer Computerspielefirma, die das mit ihm zusammen macht und so, und der Florian Schnell, so heißt er. Und ja, es ist halt nicht so einfach, jemanden zu finden. Ja, tatsächlich dann auch für so einen Film dann, sag ich mal, die Sachen produziert, ja, und auch mit denen Zusammenarbeit, weil Filmbranche und Gamesbranche hat eigentlich sehr wenig miteinander zu tun und das ist auch sehr spannend eigentlich, weil wir sind auch narrativ unterwegs, das heißt, wir erzählen ja Geschichten, wir machen auch kleine Filmchen im weitesten Sinne, wir haben Dialoge im Spiel, wir haben schrullige Charaktere und so und wollen halt irgendwie Emotionen erzeugen bei dem Zuschauer oder dem Spieler und so weiter. Das heißt, eigentlich von der Sache selbst her müsste man glauben, dass die eigentlich sehr viel mehr miteinander zu tun haben müssten, aber das ist, sind völlig unterschiedliche Welten, zwei völlig unterschiedliche Welten und auch Sichtweisen auf die Dinge. Und für uns war es eine sehr große Erfahrung mit Florian zusammenzuarbeiten, weil er uns halt sehr viele Facetten und Sachen gezeigt hat, die wir so nie, sag ich mal, nur allein in der Games-Branche irgendwie gesehen hätten. Und das, ja, würden wir es nochmal machen? Auf jeden Fall würden wir das nochmal machen, weil es einfach eine Sache ist, sie ist geil gewesen und die hat Spaß gemacht und die macht uns auch ein Stück weit stolz, mal bei so einem Ding mitgearbeitet zu haben.
Na gut, und der Film selbst, hat dir auch gut gefallen, oder?
Ja, das ist ein guter Film, auf jeden Fall.
Also ich fand ihn auf jeden Fall auch sehr okay. Ich hatte ja damals bei uns was drüber geschrieben.
Aber nochmal was zum Team.
Da gab es in der Vergangenheit ja so ein paar Leute, also ich meine, es gibt ja auch hier die World of Gothic Community im World of Players Forum, wo dann schnell auch das World of Risen Forum dann aufgemacht wurde, als ihr damit begonnen habt. Mhm. Und ja, da waren natürlich, war da ja auch immer präsent und unter anderem dann natürlich auch Leute wie der Mike Hoge oder der Kai Rosenkranz oder euer, ja, wie nennt man es, Chef Artwork-Macher, Ralf Maczynski damals. Mhm. Die sind jetzt ja alle nicht mehr da. Inwiefern verändert sich dadurch ein Team? Ihr habt ja umgekehrt dann ja auch aus der World of the Gothic bzw. World of Risen Community, da weiß ich, dass da zumindest ein, zwei, drei Leute mittlerweile bei euch im Team sind zum Beispiel.
Das ist richtig, ja. Ja, in der Games-Branche, ich sagte das ja eben schon mal, ist immer eine große Fluktuation. Jedes Projekt hat irgendwie andere Konstellationen an Crew-Membern hier, ne, und Team-Membern und wie gesagt, selbst bei Gothic 1 auf Gothic 2 war es halt, dass sich die Belegschaft irgendwie komplett verjüngt hat, also von 40 auf 20 Leute runter und so. Und die Jungs, die du gerade angesprochen hast, die sind ja auch schon lange nicht mehr da. Ne? Also Michael zuletzt bei Risen 2 und Kai und Ralf bei Risen 1 waren die mit uns dabei. Ne? Mhm. Und man, es ist halt so, dass jeder mit seiner Aufgabe auch wächst und so weiter. Und also wir sind immerhin noch 9 Leute von damals, ne, die an mindestens einem Gothic-Titel maßgeblich mitgewirkt haben. Und das ist auch cool, weil wir alten Säcke, sag ich jetzt mal, haben auch, es tut dem Team gut, wenn auch mal Neuzugänge kommen oder junge Leute, die halt einen anderen Blickwinkel auf die Dinge und gerade die Gamesbranche ist ja sehr schnelllebig bei den Games und so weiter, dann frischen Wind hier reinbringt. So, ne? Und ich kann auch nur sagen, ich bin da sehr stolz drauf, dass unser Team so ist, wie es ist und dass es uns auch überhaupt noch gibt. Und ich sagte ja, das ist nicht selbstverständlich, dass es so ist. Dass wir die Qualität auch immer hochhalten und dass es nicht irgendwo einen totalen Einbruch gibt und so weiter. Ne? Und das ist, ja, das ist cool.
Ja, jetzt kommt im Prinzip eigentlich noch eine Frage, die ich mir ausgedacht habe. Das hat mich einfach mal sehr interessiert. Wenn du deine drei Lieblingsrollenspiele aufzählen müsstest, würden dir da spontan, könntest du die Liste spontan vervollständigen oder?
Ja, Witcher 3. Was haben wir denn da noch? Damals hatten wir auch gesagt irgendwie, dass solche Dinge wie System Shock irgendwie im weitesten Sinne zu dieser Rollenspielgeschichte dazugehört. Und das ist auch eine Sache, die mich immer noch begleitet. Das ist System Shock halt, auch System Shock 2 irgendwie. Da ist sehr viele Sachen mit Items und Zeugs und so weiter. Und du hattest auch eine fast, sag ich mal, freie Station, die du bereisen konntest. Das fand ich ziemlich geil. Ja, Ultima 9 fand ich super, obwohl es auch so seine Krankheiten hatte und so weiter. Aber das war eine ziemlich geile Sache. Ich fand Outcast damals ziemlich gut, dieses Voxel-Spiel. Ne? Ja, was ist es jetzt? Ist es ein Shooter? Ist es ein Rollenspiel? Was ist es? Ne? Also du hast auch Quests da drin gehabt und Missionen, musstest Sachen sammeln und so weiter. Das fand ich ziemlich geil. Und ich habe auch Two Worlds gespielt, Two Worlds 1 und Two Worlds 2, was jetzt was völlig anderes ist, weil die sehr viel angeboten haben und sehr auch manche Sachen halt sehr rudimentär eingebaut haben, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, hat mir sehr gut gefallen. und ja, und diverse andere Sachen halt, ne?
Also zu viel, um sich auf drei auf jeden Fall festzulegen. Nee, aber kann ja, ich durchaus verstehen, aber ich kann dir sagen, und ich finde das sehr gut, dass du keins, oder sehr sympathisch, dass du keins von euren Spielen genannt hast, weil bei mir wäre tatsächlich das erste Gothic so mit einer der Kandidaten, die auf jeden Fall in die Top 3 gehören. Also es war damals ein Erweckungserlebnis für mich und ich spiele das auch heute noch gerne. Übrigens auch komplett mit Tastatur, wie beim ersten Mal. Ich benutze da konsequent die Maus nicht. Und das Lustige ist, wenn ich mich dran zurückerinnere, als ich das erste Mal gespielt habe, ist mir erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass man, ich weiß es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, wenn man neben Steuerung noch Shift drückt, dann kann man das Erz in 10er Schritten und noch irgendeine Taste in 100er Schritten. Und das war mir nicht klar. Und ich habe die immer einzeln und dann festgehalten, dann geht es ja mit der Zeit schneller. Ne?
Naja. Ja, mit dem Tutorial und Dokumentation hatten wir es damals noch nicht so. Ne?
Ja, so ist das halt. Aber trotzdem grandioses Spiel. Und auch wenn du es eben im Prinzip schon mal angedeutet hast, dazu auch nochmal eine User-Frage, die ich dir natürlich auch selbst gestellt hätte. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wer es gefragt hat. Ist egal, der fragt natürlich, wie wahrscheinlich oder ist ein sind HD-Remakes oder ähnliches zu Gothic 1 und Gothic 2 möglich von euch?
Klar, denken wir darüber nach. Aber das ist natürlich ein eigenes, sehr aufwendiges Projekt. Ne? Also wir als kleines Team müssen mal schauen, was wir jetzt machen, worauf wir uns fokussieren und so weiter und worauf wir auch Bock haben, dass das hier nicht irgendwie so total zur Strafarbeit ausartet und so weiter. Ne? Und so ist es halt, dass wir immer an einem guten Projekt arbeiten und so und für uns wäre ein Remake halt eher so ein Reboot, weil du kannst ja nicht die alte Steuerung noch irgendwie, die müsstest du modernisieren, ne? Grafik und Engine und so weiter und wirklich nochmal die gleichen, exakt gleichen Missionen und Geschichten mit den gleichen Dialogdingern und so weiter. Also da wünschen wir uns da nicht alle doch ein bisschen das eine oder andere Neuerung da drin, das ist die Frage, die ich mir dann stelle und dann, die muss ich ganz klar mit Ja beantworten, also ist es eigentlich ein eigenes Ding, es wäre sowas wie eine Fortsetzung und deswegen ist das bisher, ja, wir verlieren das nicht aus dem Auge, aber das einfach so nochmal als HD-Remake haben wir bisher nicht geplant.
Aber vielleicht kannst du das nochmal sagen, wie sieht das rechtmäßig genau aus, also ihr selbst habt für die Marke und für den ersten Teil oder so habt ihr die Rechte allgemein, oder?
Wie war das? Ja, nicht nur für den ersten, also für die Marke Gothic, ja. Wir könnten das jetzt tun. Einfach so. Und das schon seit sehr vielen Jahren. Aber wir haben uns immer dagegen entschlossen, eben aufgrund der ganzen Sachen, die wir eben besprochen haben. Unter anderem auch.
Ne? Beziehungsweise theoretisch, zumindest wenn es die Zusammenarbeit mit THQ Nordic angeht, weil die dürften ja die Rechte von Joe Wood übernommen haben an den restlichen Teilen der Gothic-Marke, die da halt beim Publisher lag, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja. Na gut, dann vielleicht noch zu einem anderen Spielebereich und zwar VR ist ja irgendwie auf den Spielemessen immer noch in aller Munde. Bei den Spielern selbst ist das noch gar nicht in dem großen Maße angekommen. Selbst PlayStation VR scheint da ja doch eher so ein ganz klein bisschen hinter den Erwartungen hinterherzuhinken. Und der TSH Lightning fragt, deine Meinung zu VR und konntest du es schon selbst ausprobieren? Wäre ein VR-Spiel oder VR-Modus auch etwas für Piranha Bytes?
Ja, VR ist faszinierend. Ne? Das ist echt krass. Also wenn ich habe hier der Lai gespielt, das ist ein Horror-Ding da und so, ne? Und meine Fresse, ey, da erschreckst du dich ja zu Tode. Und vor allem, du bist ja wirklich drin in dem Ding. Ne? Also das Ding hält auf jeden Fall das, was es verspricht. Auch wenn man jetzt sehr oft lesen kann, irgendwie, ja, grafische Qualität und so weiter. Ich meine, das erwartet man, ne? Auf einer Konsole oder auch selbst von Oculus Rift und so. Also ich finde das sehr, sehr faszinierend und ich spiele auch gerne solche Spiele. Aber ich muss dazu sagen, selber die zu entwickeln, ist immer so eine Sache. Ne? Das heißt, du müsstest das Spiel ja auch komplett darauf auslegen, weil du kannst ja auch in die Ferne gucken und es muss alles crisp sein und du darfst ja kein Loading machen und sowas alles. Ne? Und es ist, wenn man sich VR anguckt, ist es ja auch immer Spiele, die auf einer sehr kleinen Spielfläche stattfinden und so weiter. Das ist eher weniger das, was wir wollen, so kleine Spielchen. Deswegen ist das auch für mich so eine Frage, würde jetzt jemand tatsächlich ein ein Spiel spielen, was über 60 Stunden lang ist und so weiter und dabei die Brille aufhaben und so. Die Frage muss ich leider mit Nein beantworten. Es ist sehr unkomfortabel, das Ding aufzusetzen und so weiter. Und bei einigen Sachen, vor allem auch der Gewöhnungseffekt, es gibt Leuten, denen macht das nichts aus. Ja. Mir wird dabei schlecht und so weiter. Und es ist halt, es ist eine Nische. Ja, es wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Es wird sich etablieren. Ich finde das auch total geil. So, aber für uns ist das jetzt eher uninteressant. So. Ja, weil wir halt, wenn dann ja, immer was Kleineres da Sinn machen würde, als das, was wir machen, was wir gut können.
Glaubst du denn, wird sich in absehbarer Zeit wirklich so auf dem Markt etablieren, dass es sich da auch wirklich lohnt, für große Spieleentwickler, für große Spielepublisher da entsprechend Titel zu produzieren? Oder wird das immer Nische bleiben?
Keine Ahnung. Ich bin nicht derjenige, der das beurteilen kann, aber ich kann mal die Frage stellen, hat jemand einen 3D-Fernseher zu Hause und guckt 3D-Filme mit einer Shutterbrille? Wahrscheinlich eher weniger. Ist mal zweimal drauf mal ausprobiert und dann ist mittlerweile nicht mehr so sexy, ne? Und ja, vielleicht ist es mit VR-Brille auch so. Also ich glaube, dass sich das halten wird. Ich glaube, dass sie da in der Technologie auf jeden Fall weiter forschen und entwickeln und dass sich das auch lohnt. Aber es gibt auch sehr viele Beispiele, wo Teams auf diese VR-Sache gesetzt haben, ja, und dass eben der Erfolg ausblieb, weil es eben noch nischig ist. Dann kommt dann noch die Peripherie, die ist noch teuer und so, ja, und sie ist noch unkomfortabel und so weiter. Und wenn das alles nicht mehr weg ist und wenn man irgendwie auch dafür sorgt, dass den Leuten nicht mehr so schlecht wird dabei und so Latenzzeiten da noch und so weiter, ja, dann könnte ich mir vorstellen, wird das auch sehr viel interessanter. Aber es gibt auch viele Leute, die gehen nicht ins 3D-Kino, weil sie das unangenehm finden. Ja, das heißt also, diese Brille aufzusetzen und diese sehr schnellen Bilder und so weiter, dieses Flimmern und so weiter, finden die unangenehm. Es gibt so einen Trend von Leuten, die tatsächlich in Filme reingehen, zu denen ich selber gehöre, die gucken sich die Filme in 3D nicht mehr an. Na, also wenn ich einen coolen Film sehen will, jetzt habe ich als letztes Logan geguckt im Kino, ja, da gibt es auch irgendwie, da gucke ich mir nicht 3D an, den gucke ich mir an, wie früher halt klassisch einfach 2D fertig.
Würde ich prinzipiell auch bevorzugen, aber oft hat man dann leider gar nicht die Möglichkeit, also je nachdem natürlich, wenn man nicht ganz so flexibel ist bei den Vorschauzeiten, also wir waren letztens hier zum Beispiel in dem wie heißt denn das, Kong Skull Island oder wie das heißt. Und ja, da hatten wir zu der Uhrzeit, wo wir ungefähr rein wollten, gar keine andere Wahl. Da gab es nur die 3D-Vorstellung. Ne? Ja. Ist halt einfach so. Nein, ich meine, der 3D-Effekt, der war wirklich sauber und in Ordnung. Ne? Also nicht perfekt oder so, aber er war wirklich gut. Aber halt wieder so ein Fall von, nee, du hättest es nicht gebraucht. Der wäre in 2D halt genauso gut oder genauso schlecht gewesen, was die Handlung angeht, als es in 3D der Fall gewesen wäre. Aber wie gesagt, zumindest bei den Fernsehern zu Hause, da haben wir ja auf jeden Fall die Entwicklung, dass diese 3D-Fernseher gar nicht mal produziert werden, weil es keiner benutzt.
Ja, und wenn das jetzt bei der VR auch passieren könnte, die Wahrscheinlichkeit ist da, dann ist das natürlich für Entwickler, die 3 Jahre an einem Projekt arbeiten, natürlich so eine Sache. Ne? Wenn man es nebenher mal eben macht, ach, VR machen wir noch mit und so, das funktioniert ja nicht. Du musst ja dein Projekt wirklich darauf auslegen. Ne? Und dann ist das schon ein Risiko. Für so ein mittelgroßes Unternehmen wie wir sind, ist das natürlich ein Tick zu risikobehaftet. Ja, und das ist der Grund, warum wir es nicht machen.
Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, du hast zumindest Zugriff oder vielleicht sogar im Privatbesitz eine PSVR und eine PS4. Ja. Hast du denn auch eine Nintendo Switch?
Nintendo Switch nicht, nein, aber es gibt sehr viele, die hier Zelda zocken, wie verrückt.
Okay, und dich interessiert das nicht so oder das Spiel oder einfach keine Zeit?
Oh, ja, keine Zeit. Also natürlich, klar. Ich habe sehr viele Sachen darüber gelesen und so und habe auch selber Zelda schon sehr viele Teile gespielt und finde es natürlich geil, klar. Aber ich muss erstmal die Zeit finden dazu.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für dafür, dass du heute an unserem Podcast teilgenommen hast, beziehungsweise im Zentrum dessen standst und dich all den Fragen unserer User und den Unverschämten von mir gestellt hast. Grüß die Meute. Wo sitzt er mittlerweile? In Essen sitzt er. Ne, er war früher in Bochum. Und
Richtig.
Ja, macht Elex fertig, damit alles rund läuft.
Ja, richtig, das werden wir tun.
Alles klar. Gut, ja. Dann vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken fürs Interesse. Vielen, vielen Dank.
So, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal schnell zu einer Themenübersicht über das, was euch in der kommenden Woche erwartet. Und dafür habe ich mir den Jörg noch mit dazu geholt.
Hallo, ja, hier, bei der Arbeit. In der aktuellen Woche.
Ja.
Und zwar freuen wir uns, den Heinrich ab morgen bei uns in der Redaktion begrüßen zu dürfen. Also jetzt nicht täglich und immer, aber doch schon immer wieder, weil er ist jetzt ein bisschen in Deutschland. Und das nutzen wir gleich, um ihn aus dem Flugzeug rausgezogen, gejetlaggt, vor die Kamera zu setzen für eine Persona 5 SDK. Persona 5 von Japanophilen heiß erwartet. Leider bei uns als Testmuster jetzt erst eingetrudelt. Vielen Dank an Atlus. Wird auch getestet, das dauert aber bestimmt 1-2 Wochen. Ich denke mal, irgendwie Ende nächster Woche könnten wir das schaffen. Den Test macht der Carsten Scholz, aber die Stunde der Kritiker wollen wir am morgigen Dienstag schaffen. Dann geht's gleich weiter, Benjamin.
Ja, wir besuchen die PlayStation Experience in München, der Jörg und ich, und ja, da werden wir uns die neuesten Sachen für PS4 und PSVR anschauen, unter anderem halt auch nochmal hier das, wie hieß der Shooter nochmal mit der Lightgun? Jetzt fällt mir der Name Farpoint, genau. Farpoint. Und ja, noch einige andere Sachen, da werdet ihr dann entsprechend ab Mittwoch und am Donnerstag und je nachdem, wie viel es ist, vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus, dann entsprechend unsere Berichte oder auch Interviews vom Sony-Event lesen können.
Ja, wenn's denn so berühmt wird, also das ist immer so ein bisschen eine Wundertütenpackung. Und am Donnerstag, das haben wir jetzt gerade eben in der Redcon festgelegt, wird es ein Twitch-TV-Live-Event geben und zwar mit Yorgu Rangaru, der Yakuza Zero spielt. Und zwar haben wir, wer das nicht verfolgt, aber jetzt vielleicht an einem Twitch-Event ja doch Interesse hat, haben wir die Folge 31 quasi ins Live-Internet verlegt und werden am Donnerstag ab 20.30 Uhr für eine gute Stunde, ihr wisst, ich überziehe eher, als dass ich unterziehe, uns das Spiel zusammen anschauen. Also ich spiele, ihr könnt hämische Kommentare abgeben und wir werden das versuchen, direkt von der PlayStation 4 zu streamen. Wahrscheinlich klappt es besser als über PC und Umwege und Technik. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das wird ganz lustig. Christoph wird mich vermutlich unterstützen und so ein bisschen Kommentare von euch reinwerfen. Und das wird bestimmt ein Spaß. Also Donnerstag, 20.30 Uhr, Yakuza Zero, Twitch TV. Und ich gebe natürlich eine ganz kurze Einführung am Anfang, was überhaupt passiert ist, weil es ist, wie gesagt, nicht nur für die 4 Leute gedacht, die es regelmäßig gucken und auch dankenswerterweise spenden dafür. Ja, dann besucht uns Nintendo am Donnerstag, glaube ich, auch.
Genau, Nintendo ist bei uns und da werden wir entsprechend Mario Kart 8 Deluxe spielen und ja, wenn wir das dürfen, wovon ich mal stark ausgehe, das war ja schon auf dem damals auf dem Switch Ankündigungsevent von Nintendo der Fall, dass wir es zumindest mitfilmen dürfen, vielleicht auch selbst abgreifen und da werden wir halt ein Multiplayer-Video dann entsprechend machen. Und ja, ein ehemaliges Wii U, also Nintendo-Only-Spiel, da wird es entsprechend auch noch den Premium-Wunschartikel am Wochenende geben, nämlich zu Lego City Undercover. The Chase Begins heißt es jetzt, glaube ich.
Ja, The Chase Begins, 3 neue Figuren drin, schätze ich einfach mal, und fertig ist das Next-Gen- oder Current-Gen-Spiel. Aber trotzdem, ich meine, das war ja auf Wii U schon wirklich nett und warum nicht auch das auf den neuen Konsolen spielen? Nur, ob's was taugt, wüsste man dann doch ganz gern. Ja, und ob wir's diese Woche schaffen, ist nicht so ganz klar, aber Christoph ist weiterhin fleißig bei unserem Virtual Reality Update, wo als nächstes ein HTC Vive beste Spiele-Report geplant ist. Und ja, dann gibt's auch noch weitere Yakuza-Let's Play-Folgen. Dadurch, dass ganz knapp der Donnerstag 20.30 Uhr gewonnen hat, wir haben nämlich die Spender per Umfrage befragt, haben wir auch die Chance, ab Freitag dann wieder in unserem normalen Serienablauf zu sein. Das heißt, wir werden Donnerstag den Twitch-Event machen, Freitag dann die Folge auch als Video bringen für alle, die keine Zeit hatten und ebenfalls am Freitag noch, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, die Folge 32 und am Samstag die Folge 33. Also bis auf, dass die Dienstagsfolge auf den Donnerstag live rutscht, ändert sich quasi nichts am gewohnten Ablauf. Ja, und dann aus der Ferne ein herzliches Dankeschön an den Björn Pankratz, dass er uns hier zur Verfügung gestanden hat. Vielen Dank und wir beide sagen jetzt für euch nochmal Tschüss.
Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.